Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Nicole Dittmer.
Guten Tag, und zu Gast ist Tonia Mastrobuoni, Deutschlandkorrespondentin der italienischen Zeitung Repubblica. Willkommen im Studio.
Dankeschön, guten Tag.
Was beschäftigt Sie am heutigen Tag abseits der politischen Themen, die wir gleich noch alle vorhaben?
Ja, ich wollte heute zum ersten Mal ich habe zum ersten Mal einen freien Tag seit vielen Wochen. Ich habe durchgängig gearbeitet und ich wollte ins Museum. Und dann habe ich überlegt, in Berlin, neue Nationalgalerie, da sind immer schöne Ausstellungen. Ich habe gesehen, das ist eine tolle Ausstellung, das beschäftigt mich momentan.
Und an Ihrem freien Tag kommen Sie zu uns, das ist ja auch toll. Mhm. Es ist ein Tag, ich habe es gerade gesehen, mich beschäftigt es eigentlich nicht so sehr, aber die Familie zu Hause dann doch irgendwie. Ein Tag, der für Fußballfans auch Riesenbedeutung haben könnte. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, worauf ich anspiele. Es könnte Geschichte geschrieben werden und Bayer Leverkusen schon vorzeitig deutscher Meister in der Fußball-Bundesliga. Könnte, die Betonung liegt im Konjunktiv, nur dann, wenn Bayern heute verliert und Stuttgart, die Verfolger, die ja schon bekanntlich weit, weit abgeschlagen sind. Aber es wäre tatsächlich nach über 10 Jahren das erste Mal, dass Bayern nicht deutscher Meister wird.
Wir haben sowas Ähnliches in Italien. Juventus hat ja immer alles gewonnen und dann, es ist die beliebteste und auch gehassteste Mannschaft in Italien, glaube ich. Das ist so ähnlich wie Bayern.
Ja,
ne? Und dann freuen sich viele, viele Menschen, wenn Juventus mal nicht den Pokal gewinnt.
Ja, ich weiß, dass mein Sohn heute nicht zuhört, von daher kann ich so reden. Tonia Mastrobuoni, wir sortieren wie immer Themen von Tag und Woche in dieser Sendung. Eine Stunde Zeit, Studio 9 der Tag. Sie hören Studio 9 der Tag mit Tonia Mastrobuoni im Studio, Deutschland-Korrespondentin der italienischen Zeitung Repubblica. Und wir schauen auf die China-Reise des Kanzlers. Heute Abend geht's los, steht einiges auf dem Programm. Es geht um wirtschaftliche Zusammenarbeit, klar. Aber natürlich auch um die chinesische Unterstützung für Russland im Ukraine-Krieg. Frau Mastrobuoni, ein Besuch, für den sich Scholz ungewöhnlich viel Zeit nimmt, wird heute immer wieder betont. 3 Tage immerhin. Aber die politischen Gespräche in Peking sind erst für Dienstag avisiert. Vorher ist er in Zentralchina, in Shanghai unterwegs und im Tross ein Dutzend Topmanager. Soweit nur so normal oder haben Sie andere Gedanken?
Ja, ich frage mich zu diesem Zeitpunkt, was eigentlich diese De-Risking-Strategie dann bedeutet. Ich meine, es wurde ja lange gerungen, auch zwischen Auswärtigem Amt und Kanzleramt, das wissen wir inzwischen, ob man weniger strenge oder strengere Regeln eben in dem Umgang mit China nach der Pandemie einsetzen sollte. Jetzt weiß man, diese Strategie ist heruntergebrochen worden auf ein De-Risking. Aber wenn man eben
also
alleine...
Abhängigkeiten minimieren.
Ja, Abhängigkeiten, genau. Aber ich meine, wenn man 3 Tage lang nach China fährt, ohne andere europäischen Partner, das ist ja schon das zweite Mal, das erste Mal war ja 22 gewesen, da waren schon viele andere europäische Partner verärgert. Damals war Scholz der erste Premierminister oder Kanzler europäischer oder westlicher sogar, der nach China fuhr, nach dieser ganzen Abkühlung der Verhältnisse zwischen Westen und Osten wegen der Pandemie. Und jetzt fährt er dahin und der Schwerpunkt ist ja die Ökonomie. Und da fragt man sich eben, wo ist diese De-Risking-Strategie geblieben? Das ist eben der Punkt. Ich meine, und zweitens, ich finde auch, die Zugeständnisse der Chinesen bisher sind ziemlich überschaubar. Also 22 hat dann Scholz triumphierend gesagt, naja, wir haben zwar den halben Hafen von Hamburg hergegeben an COSCO, aber Xi Jinping hat dann öffentlich gesagt, er will nicht eine nukleare Lösung, also er will nicht, dass Russland nukleare Waffen in der Ukraine benutzt. Inzwischen sind wir viel weiter. Inzwischen sind die chinesischen und die russischen Verhältnisse viel enger verborgen. Also wir wissen auch, dass die Chinesen Waffen an Russland liefern für den Angriffskrieg gegen Ukraine. Das heißt, ich kann wirklich nicht sehen, wo Scholz da irgendwie große Erfolge erzielen kann. Also mir scheint diese Reise einfach nur sehr zynisch, eine Reise, in der man wieder die wirtschaftlichen Verhältnisse vertiefen will. Also ganz im deutschen Interesse. Ich weiß nicht, ob es im europäischen und im westlichen Interesse ist.
Jetzt haben Sie die beiden großen Themen schon angesprochen. Wirtschaft auf der einen Seite und die politische Geschichte auf der anderen. Wirtschaft ist tatsächlich ein Riesenthema. Das sehen natürlich alle ähnlich oder viele heute ähnlich, dass der Schwerpunkt zu sehr auf der wirtschaftlichen Seite liegt. Auch wenn man sich die Zahlen anguckt, klar, China größter Handelspartner in den letzten Jahren, aber im vergangenen Jahr tatsächlich hat Deutschland, die deutsche Wirtschaft, so viel investiert wie nie zuvor. Da fragt man sich schon, was läuft da schief? Auf der anderen Seite, das kann man jetzt vielleicht Scholz, man muss ich versuche irgendwie mal jetzt so seine Seite einzunehmen, nicht zugutehalten, aber ihn zu verstehen, dass so ein Riesenpartner natürlich nicht von einer Sekunde auf die andere so einzudämpfen ist. Es geht ja auch nicht nur um Signale, finde ich, von der chinesischen Seite, politische klar, aber wirtschaftlich ist ja eigentlich Deutschland mehr in der Pflicht. Ich habe jetzt gedacht, was noch sein könnte, wir wissen es aber, glaube ich, nicht genau, dass man ja auch sagen könnte, okay, Scholz reist erstmal in die Regionen, in die Unternehmen, auch da, wo es weh tut, wo vielleicht deutsche Unternehmen Abstriche machen müssten im Sinne der neuen China-Strategie. Mhm. Für den ersten Tag gilt das in jedem Fall schon mal nicht, weil da geht es ja um die Wasserstoffproduktion, wo ein deutsches Unternehmen dabei ist. Am zweiten Tag in Shanghai kennen wir, glaube ich, den Plan nicht detailliert genug. Aber das könnte man eventuell noch denken, dass er sozusagen mit regionalen Partnern vor Ort spricht, wo Deutschland auch investiert. Mhm. Und,
ja, aber was passiert denn, wenn China Taiwan angreift? Dann haben wir ein Szenario, wogegen der Angriffskrieg an die Ukraine nichts ist. Also es ist wirklich wie, keine Ahnung, Steine werfen und Atombombe, ne? Das könnte ja auch nochmal die Beziehungen zwischen Asien und Europa sehr zerrütten. Und wir wissen, dass die Amerikaner eben daran gearbeitet haben, dass es nicht passiert. Wir wissen auch nicht, was passieren wird, wenn Trump Präsident von den Vereinigten Staaten wird. Er zeigt sich schon sehr aggressiv China gegenüber. Ne? Mhm. Also er hat gesagt, er will ja eben Tariffs, Zölle aufbürgen, den Europäern und den anderen 10%. Das ist schon sehr, sehr heavy und den Chinesen viel mehr. Das heißt, wir müssen erwarten, dass schon wieder sehr große Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China sein werden. Und da, wie wird sich da Deutschland benehmen? Ne? Mhm. Die Amerikaner haben schon im Falle von Iran gezeigt, die sind wirklich knallhart und konsequent, wenn es darum geht, ihre Interessen oder ihre zum Beispiel die Sanktionen, also dass alle die Sanktionen respektieren. Viele Unternehmen, die auch indirekt mit Iran zu tun hatten, die haben ja darauf verzichtet, weil sie genau wissen, das gibt Retaliation und so. Und wie gesagt, also auch in der Perspektive gesehen ist diese Reise einfach unverständlich, weil wir wissen, Donald Trump hat gute Chancen, wieder die Wahl zu gewinnen. Und das wäre auch schon wieder, wenn Deutschland einfach so tut, als wäre nichts mit China. Und dann könnte das ein Problem werden.
Die Reise als solches unverständlich oder die Wertigkeit, dass im Prinzip es eine falsche Gewichtung gibt und der Fokus zu sehr auf der Wirtschaft liegt, ein falsches Signal sendet?
Ja, ich meine, das Signal, was heute von dieser Reise kommt, ist ja ganz klar Business as usual. Ne? It's economy stupid und wir machen weiter so ungefähr, wo wir stehen geblieben waren, so ein bisschen in der Pandemie. Das ist mein Eindruck und ich glaube auch die Zahlen sagen das und auch die Verträge, die wahrscheinlich Scholz mitbringen wird. Aber wie gesagt, die Welt verändert sich. Es gibt diese Möglichkeit, dass bis 2026 China Taiwan angreift. Das ist ja ganz klar auch im Plan so ausgedrückt worden von Xi Jinping. Und außerdem gibt es dieses amerikanische Szenario, was auch wieder wirklich große Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Europa und insbesondere Deutschland. Weil irgendwann, Trump ist ja der Typ, der sagen könnte, wir haben es auch schon in den 4 Jahren seiner Präsidentschaft gesehen, ihr müsst wählen zwischen mir und China. Diesen Druck hat er ja auch schon ausgeübt. Das heißt, er wird es nochmal machen. Und dann, was macht Deutschland?
Ja. Business as usual ist das Stichwort, was bei mir hier steht, wenn ich an Menschenrechte denke. Da wird es wahrscheinlich ähnlich laufen, dass es ein paar nette Worte geben wird. Nett ist jetzt in Anführungsstrichen. Und nicht mehr passiert. Die Frage, die ich mir aber auch immer wieder stelle, weil sie sagen, es muss, was macht Deutschland? Was kann es machen, außer wirklich politisch andere Signale setzen? Also ganz pragmatisch, eigentlich müsste doch der Druck auf die Wirtschaft wirklich so groß werden, dass man sich wirklich auch zurückzieht in großen Teilen aus China, oder?
Das ist absolut richtig, aber ich glaube, es gibt auch symbolische Dinge, die man machen kann. Was ich skandalös fand, ist, als Li Qiang, also der Premierminister in Deutschland war, 2023, da hat das Kanzleramt zugelassen, dass keine Fragen von Journalisten kamen. Mhm. Also wie in China. Mhm. Und wir waren in Berlin im Kanzleramt. So etwas hat natürlich Symboltracht, ist es sehr. Und dann, wenn Scholz dann in China ist und 2 Worte zu den Uiguren sagt, das reicht mir einfach nicht mehr. Also das ist völlig unglaubwürdig. Und wie Sie auch sagen, man muss eben Druck ausüben auf die Companies, auf die Unternehmen, dass sie nicht in dort arbeiten, wo eben die Uiguren ausgenutzt werden. Da müssen auch ganz, ganz klare Signale kommen. Und auch das Lieferkettengesetz ist ja in dem Sinne auch ein positives, ein Progress, ne, in diesem Sinne. Aber ich denke, wie gesagt, Deutschland läuft immer so wie auf Eierschalen, wenn es um China geht, ne? Und China hat eine viel brutalere Angehensweise an allem, an die geopolitischen Ziele, hat inzwischen wirklich die Beziehung auch zu Russland sehr, sehr viel enger gemacht. Und wie ich schon vorher gesagt habe, China liefert Waffen, mit denen jeden Tag ukrainische Soldaten und Zivile abgeschlachtet werden. Das müsste auch im Gespräch sein, ne, zwischen Scholz und Xi Jinping. Und das ist nur schlimmer geworden zwischen der ersten Reise von Scholz nach der Pandemie und jetzt.
Wäre das Minimum, dass Olaf Scholz am Dienstag zumindest die richtigen Worte liefert, vergleichsweise vielleicht mit Annalena Baerbock in der Vergangenheit?
Genau, also ich fand wirklich, Baerbock war da ganz, ganz klar. Wir wissen auch, es gab ein Ringen dazwischen, Auswärtiges Amt und Kanzleramt. Auswärtiges Amt wollte eine viel strengere, viel kühlere Beziehungen zu China und so. Also ich bin da ganz auf der Seite der Außenministerin. Das ist absolut eine Vorsicht, die sich gebietet mit China, und außerdem eine Strenge, die sich gebietet. Also sie war ja knallhart, als sie in China war und es darum ging, eben diese Menschenrechtsverletzungen anzusprechen.
Wir blicken auf den EU-Asylkompromiss, großes Thema dieser Woche. Nach jahrelangen Verhandlungen hat das EU-Parlament in Brüssel dem Gesetzespaket zur Reform zugestimmt. Heißt unter anderem deutliche Verschärfungen der Bestimmungen, darunter einheitliche Verfahren an den Außengrenzen und eine Neuregelung auch bei der Verteilung von Flüchtlingen. Frau Mastroboni, wenn manch einer sich vielleicht wundert, dass das überhaupt gelungen ist, wundere ich mich ehrlich gesagt eher über die Superlative, die da überall zu hören sind. Historisch unverzichtbarer Schritt, findet der Kanzler. Die deutsche Außenministerin spricht von einem Meilenstein und vor allem aber auch davon, dass jetzt wieder Humanität und Ordnung herrsche. Stimmen Sie ein in den Chor oder fällt Ihre Reaktion da so ein bisschen nüchterner aus?
Auf jeden Fall nüchtern. Ich bin eher einverstanden mit den entsetzten Kommentaren der NGOs, von Amnesty International, von den Ärzte ohne Grenzen und so weiter. Ich meine, ich sehe da Probleme auch perspektivisch. Zum Beispiel ein zentrales Element ist ja, dass man die Asylbewerber und Bewerberinnen mit geringen Bleibechancen sehr schnell, ne, und direkt vor den in der EU-Außengrenze zurückschicken soll. Also diese Verfahren sollen sich sehr verschnellern. Mhm. Inzwischen werden die in irgendwelchen, keine Ahnung, Gefängnissen oder in irgendwelchen, irgendwo interniert. Und dann sollen sie abgeschoben werden, eben entweder in ihre Länder oder in Drittländer. Und das muss ja alles geschehen mit dem Abkommen der Länder. Das heißt, typisches Beispiel, Italien oder Griechenland, kommt ein Flüchtling an, fragt nach Asyl, verneint dieses Asyl und dann soll er zurückgeschickt werden nach Tunesien. Tunesien kann ja Nein sagen. Oder Drittland, auch ein Problem. Ich meine, wir haben es gesehen mit unserer Premierministerin, das war ein völliger Reinfall. Die hat ja versucht, irgendwie ein Abkommen mit Tunesien zu machen. Der tunesische Diktator hat sie dann ständig erpresst. Die hat da sogar Ursula von der Leyen hingeschleppt nach Tunesien zweimal. Und dann kam ja der Eklat auch mit Albanien. Das ging ein bisschen besser, aber die Albanier selber haben Zweifel über diese Abkommen. Das heißt, erstens, wir wissen noch überhaupt nicht, wer diese Drittländer sein werden, trotz der Bemühungen zum Beispiel von Giorgia Meloni, diese Drittländer zu finden und Abkommen zu schließen, jetzt auch war sie in Ägypten. Und zweitens, wir haben ja schon gesehen, was passiert, wenn man ein Drittland involviert. Wir haben gesehen, als Angela Merkel ein Abkommen gemacht hat mit Erdogan in der Türkei, ist es zu einem ständigen Erpressungsgrund geworden. Ne? Das heißt, jedes Mal, wenn Erdogan nicht gepasst hat in diesen Jahren, hat er gesagt, okay, wenn ihr das nicht so macht, wie ich das will, dann schicke ich euch die ganzen Flüchtlinge, die ich bisher aufgehalten habe. So. Und das ist doch ein bisschen gefährlich auch für uns. Und zweitens, ich meine, wir brauchen Migranten in einer natürlich geregelten und limitierten Anzahl, aber die so zurückzuweisen, scheint mir wirklich sehr fraglich und unmenschlich.
Auf der anderen Seite, es ist jahrelang diskutiert worden, Sie haben Angela Merkel gerade ins Spiel gebracht, wir erinnern uns an diesen Satz, wir brauchen die europäische Lösung. Wie lange ist der her? Mantraartig hat sie den immer wiederholt und es ist nichts passiert. Jetzt haben wir zumindest schon mal eine europäische Lösung vor den Europawahlen, wo viel von rechtskonservativer Seite mit dem Thema Migration Stimmung gemacht wird. Das ist das eine. Das andere, ich glaube, alle sind sich darüber bewusst, dass das keine optimale Lösung ist, aber es ist zumindest ein Versuch, Fluchtbewegungen irgendwie zu steuern, weil sie sagen, man braucht Fachkräfte, ja, natürlich, aber letztendlich kann man eben auch nicht alle aufnehmen.
Nein, aber das andere, was ja sehr kritisiert wurde, der andere Aspekt ist, dass man dafür bezahlen kann, dass man keine Flüchtlinge aufnimmt, ne?
Mhm.
So Länder wie zum Beispiel Ungarn oder auch Polen, also ich meine auch Donald Tusk.
Die schon gesagt haben, ja, sie machen sowieso nicht mit.
Genau, die machen nicht mit und die akzeptieren nicht mal das Prinzip, dass man für jeden Flüchtling so und so viel 1.000 Euro zahlen muss. Ne? Also die können dafür bezahlen, um sich da, die können sich frei bezahlen. Ne? Das ist doch auch irgendwie ein ziemlich, natürlich, dieses Quotensystem funktioniert nicht, und aber was zum Beispiel hätte reformiert werden sollen, sind die Dubliner Regeln. Ich will daran erinnern, Dubliner Regeln besagen einfach, wenn ein Flüchtling irgendwo ankommt und sich in Italien registriert, typischerweise, ne, wir sind einfach geografisch unglücklich, dann muss er dort das Asylverfahren bekommen. Ja? Und wenn er weiterreist nach Deutschland, dann kann Deutschland ihn zurückschicken, weil es diese Dublin Regeln gibt. Und ein problematischer Aspekt ist zum Beispiel, es gibt jetzt anhand dieses Asylkompromiss einen sogenannten, eine Solidaritätsquote. Ne? Also zum Beispiel Deutschland nimmt so und so viel Migranten jedes Jahr von Italien auf, von diesen Ländern, wo die Flüchtlinge zuerst ankommen, die Migranten. Aber da ist momentan zum Beispiel auch ein Streit zwischen Deutschland und Italien, weil Deutschland sagt, wir nehmen unsere Quote nicht auf, bis ihr eure Dublinanten aufgenommen habt. Also bis ihr die Migranten aufgenommen habt, die jetzt in Deutschland sind, aber die eigentlich das Asyl in Italien beantragen sollen. Das heißt, es funktioniert schon jetzt nicht.
Hm.
Und ich weiß nicht, wie es in Zukunft funktionieren soll, weil zum Beispiel die italienische Regierung ist eine rechtsradikale Regierung.
Wie schaut die denn überhaupt auf diesen Kompromiss?
Ja, die sind zufrieden. Ich meine, wir wissen, Giorgia Meloni hat eine sehr pragmatische Haltung angenommen, seitdem sie Premierministerin ist. Also Stichwort Schiffblockade und diesen ganzen Quatsch, den sie in der Wahlkampagne erzählt hat, den gibt es einfach nicht mehr. Ne? Man verstand auch nicht genau, was es sein sollte, die Schiffblockade. Auf jeden Fall, sie ist pragmatisch. Wie gesagt, sie versucht auch Abkommen mit Drittländern zu machen und sie ist, glaube ich, ganz zufrieden, weil es gibt härtere Methoden, es gibt strengere Verfahren für alle Migranten. Und das, ich meine, sie schweigt dazu. Das heißt, für sie ist es relativ okay. Sie hat das ja auch mitverhandelt. Ne? Der Innenminister Piantedosi hat das ja natürlich munter mitverhandelt.
Also inwiefern das überhaupt funktionieren wird, werden wir wahrscheinlich noch sehr häufig drüber diskutieren. Tonia Mastroboni im Deutschlandfunk Kultur. Sie haben uns gesagt, Sie möchten über Hoyerswerda sprechen, eine Stadt in Sachsen. Die vielleicht, muss man leider sagen, manch einen immer noch oder vielleicht sogar nur erinnert an die dunkle Vergangenheit der frühen 90er. Rechtsextreme Gewalt in Deutschland damals, großes Thema, wurde immer wieder in einem Atemzug genannt mit Städten wie Mölln, Solingen, Lichtenhagen. Umso wichtiger, dass Sie da sind und sagen, dem will ich endlich mal was Positives entgegensetzen. Und es passt auch noch ins aktuelle Geschehen der Woche.
Ja, genau. Ich meine, das ist immer dieses, auch für uns Auslandskorrespondenten, es ist ja immer sehr, sehr stark dieses Narrativ vom Dunkeldeutschland, Ostdeutschland und so. Ich war in diesen 12 Jahren, wo ich hier war als Korrespondentin, sehr viel unterwegs. Ich habe sehr viel darüber geschrieben. Aber ich habe auch sehr viele positive Geschichten dort geschrieben, ja. Und eine davon ist, finde ich, Hoyerswerda. Hoyerswerda hat unglaublich gründlich diese Ereignisse von 1991 aufarbeitet, ja. Und vor allen Dingen Hoyerswerda war ja auch in einer sehr kritischen Zone von Sachsen. Da ist ja vieles weggebrochen. Die Schwarze Pumpe zum Beispiel, das war ja das Braunkohlerevier da. Das heißt, auch die Stadt ist total geschrumpft von 75.000 auf jetzt, glaube ich, knapp 31.000, 32.000. Das ist ja wirklich, also Stadt ist halbiert, Leute sind alle weggewandert, so wirklich typisch für die neuen Länder. Ne? Und eben diese Wut, ne? Diese Wut, weil dieses alte Modell, dieses alte auch, dieser Stolz, also, ne? und großer Strukturwandel. Also das Erste, was ich als Italienerin einfach sehe, weil das in Italien immer wieder in die Hose geht, ist, der Strukturwandel hat da funktioniert. Da, wo früher diese ganz hässlichen Bergbaulöcher waren, ja, also wirklich, ich war da mal, ich habe an Dante Alighieri denken müssen, an das Inferno, an die Hölle, das sind höllische Landschaften gewesen. Jetzt sind da Seen und Touristen und so weiter. Und vor allem, es gibt Migranten. Es gibt 200, wenn ich nicht irre, Migranten dort. Und ich war beim Zuckerfest, das heißt das Fest nach dem Ramadan.
Da haben Sie gesagt, Sie reisen einfach mal zum Zuckerfest nach Hoyerswerda? Oder wie sind
ja,
Sie auf die Idee
gekommen? Erstens hatte ich gelesen, das fand ich auch interessant, nach diesem Korrektiv-Scoop, ne, von über die diese Treffen, jahrelang Treffen zwischen der AfD und den Rechtsradikalen und Identitären, Martin Sellner, Stichwort, gab es ja Demos in ganz Deutschland. Das hat mich schon mal, also meine deutsche Hälfte war da sehr stolz. Das ist etwas, was in Italien nicht passiert ist in diesen Jahren. So ein wirklich, in Millionen Deutsche sind auf die Straße gegangen und haben die Demokratie verteidigt. Haben gesagt, wir wollen dieses AfD nicht, wir wollen diesen rechtsradikalen SIFT nicht. So, und darüber war ich schon sehr stolz. Und dann habe ich gedacht, wo kann ich hingehen, wo ich das auch erzähle? Und da habe ich gelesen, in Hoyerswerda gab es sogar zwei Demos in diesen Monaten. Und eine, die erste, da waren 1000 Leute, das ist sehr viel für Hoyerswerda. Und wie gesagt, es gibt da so eine ganz andere Atmosphäre. Also Hoyerswerda ist einfach, wie soll ich sagen, erst ist es ganz anders. Ich habe auch mit Migranten gesprochen natürlich, die sagen, natürlich werden wir manchmal schief angeguckt auf der Straße. Es gibt auch Fälle, wo unseren Frauen der Hijab abgerissen wird, mitten auf der Straße. Okay, das gibt es immer noch in Hoyerswerda. Aber es gibt viel Integration. Man hat mir auch bei der AWO gesagt, schauen Sie, ohne Migranten hier müssten wir die Krankenhäuser schließen oder vieles schließen, weil die arbeiten ja auch in sehr wichtigen Posten. Also wir brauchen Migranten, das ist wieder so ein Beweis, weil die ganzen jungen Leute weggezogen sind, auch deswegen, ne? Und es ist einfach interessant, weil auch dieser Bürgermeister dort, der ist von der SPD, das heißt, die haben es geschafft, auch dort die AfD ein bisschen in Grenzen zu halten. Und selbst die Migranten sagen, hier ist viel weniger Rassismus als zum Beispiel in anderen Orten. Ich will die jetzt nicht zitieren, in Sachsen und vor allen Dingen in Ostsachsen. Da gibt es ja auch wirklich ganz, ganz, ganz brenzlige Punkte, wo die Migranten überhaupt nicht akzeptiert sind.
Ja, wir sind auch in einem Bundesland, wo die AfD halt immer noch 34% laut Umfragen, aber so ist es halt im Moment.
Genau, da ist es ein bisschen niedriger, da ist es ein bisschen weniger, aber auf jeden Fall, wie gesagt, also ich habe da eine, ich glaube, vieles ist aufgearbeitet worden und was man mir auch erzählt hat, und das ist so die letzte Anekdote, die ich darüber erzählen will, also vor der Pandemie gab es wohl eine Episode, da ist Alice Weidel, wollte dann eine Rede halten auf dem Platz in Hoyerswerda und ist von den Leuten dort weggesungen worden. Die haben dann angefangen, die Internationalen und andere Lieder zu singen und sie ist dann weg. Also das sind so Episoden, die sind eben...
Das schließt den Kreis zu dem, Sie haben am Anfang das Stichwort Wut genannt und da gab es ja unheimlich viel, beziehungsweise davon ist ja auch immer wieder die Rede, dass in vielen kleinen Kommunen so die Wut herrscht, dass sie sich alleine gefühlt haben, abgehängt und dass irgendwie nicht genügend passiert ist im Laufe der Zeit. Es scheint, dass das in Hoyerswerda sich alles zum Guten gewendet oder vieles zum Guten gewendet hat, oder?
Ja, wie gesagt, also die Bevölkerung ist jetzt nur noch die Hälfte. Vieles ist da wirklich. Aber man hat reagiert und das finde ich immer so schön an Deutschland. Ich habe viele Beispiele erzählt in diesen Jahren auch von positivem Strukturwandel. Das ist ja nicht einfach, wenn eine ganze Industrie da wegfällt, wenn die ganzen Braunkohle da geschlossen wird. Und wie erfindet man sich neu? Ne? Zum Beispiel, dass man eben in diesen Seen jetzt baden kann, dass Hoyerswerda auch viel Dienstleistungsgesellschaft hat und so, ich habe eine Italienerin kennengelernt dort zum Beispiel, die arbeitet bei der AWO auch. Und die hat mir erzählt, natürlich habe ich Angst gehabt, ne, als ich diesen Bericht gelesen habe von Korrektiv über AfD und so weiter, über diese Remigration, weil ich könnte ja auch deportiert werden, ne? Wenn ich habe einen deutschen Pass, aber ich bin Italienerin und so. Das hat mir auch zu denken gegeben. Ich meine, dieser Bericht war schrecklich. Aber in Hoyerswerda, wie gesagt, habe ich eine schöne Atmosphäre vorgefunden. Natürlich gibt es da immer noch Probleme, aber ich denke wirklich, die Aufarbeitung war toll. Und wenn man wirklich auf Integration investiert, dann kann das klappen.
Und wir reden über das Klima, beziehungsweise darüber, wie wir ein besseres Klima schaffen. Das ist ja eine Frage, die Doppeldeutigkeit schon in sich trägt. Politische Diskussionen um bessere Klimapolitik heizen gleichzeitig die Stimmung meist an. Und Hauptprotagonist im aktuellen Streit ist Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP, der Fahrverbote für den Klimaschutz ins Spiel gebracht hat. FDP und Fahrverbote, wie geht das? Hat sich manch einer vielleicht ganz, ganz kurz gewundert, gestern Morgen, als die Nachricht bekannt wurde. Aber Volker Wissing hat die Erklärung quasi gleich geliefert.
Wir müssen irgendwann den Bürgerinnen und Bürgern klar sagen, wenn das Klimaschutzgesetz der Großen Koalition bleibt, dann muss mit drastischen Folgen für die Mobilität im Alltag gerechnet werden. Und das Ganze auch noch ohne Grund, weil ja die Klimaschutzziele eingehalten werden.
Nur sein Verkehrssektor macht das laut aktuellem Gesetz eben nicht. Eine Reform würde das aber ja ändern, Frau Mastroboni, und dann die Möglichkeit geben, dass Bereiche sich quasi gegenseitig ausgleichen. Wie beobachten Sie diese ganze Diskussion?
Ja, das hat immer so ein bisschen so einen anthropologischen Touch für mich, weil Auto in Deutschland ist eben ein Thema für sich. Zum Beispiel, wenn ich mich jedes Mal rantaste an das Thema Tempolimit. Ne? Warum kann man kein Tempolimit in Deutschland einführen? Da werden auch schon viele Probleme gelöst, auch im Hinblick auf CO2. Aber das ist wirklich so ein Tabuthema. Ne? Ich habe auch immer erzählt in meinen Artikeln, die Deutschen, eine der schönsten Qualitäten der Deutschen, das war ja auch so typisch bei Angela Merkel, ist diese Frugalität, dass man eben das Reichtum, also man zeigt nie, dass man, auch wenn man reich ist, zeigt man es nicht. Das war nicht im Fall von Merkel. Aber auch viele reiche Leute zeigen nicht dieses Reichtum. Das ist ja, die protzen nicht damit rum wie Berlusconi, wie Silvio Berlusconi zum Beispiel oder wie, keine Ahnung, viele russischen Reichen und so. Und das finde ich immer sehr, aber es gibt ein Thema, wo man wirklich ganz vorsichtig sein muss und das ist eben Auto. Und weil das dicke Auto in der Garage steht ja bei vielen Deutschen und das ist ein Stolz und das ist so das einzige Statussymbol, das man sich so ein bisschen leistet.
Manchmal auch noch ein Zweitwagen.
Genau, manchmal auch ein Zweitwagen. Also es ist was Wissing sagt, das kriegt den wirklich ein bisschen sehr nach Erpressung, ne? Dass man sagt, also wenn das nicht verändert wird, wenn die Ziele jetzt, sprechen wir es aus, wenn die Ziele einfach nicht weicher werden, ne, dann muss ich ganz schreckliche Sachen einführen. Ich glaube, der ADAC hat es schon kalkuliert, irgendwie 27 Wochenende ohne Autos, also 55 Tage, um diese 22 Millionen Tonnen CO2 einzusparen bis Ende des Jahres. Das schreckt natürlich alle zusammen, das schrecken natürlich alle Deutschen wegen ihrer Sommerferien und keine Ahnung, aber ich glaube, das kann man auch anders machen, oder?
Ich versuche jetzt wieder die Wissing-Versteherin. Er versucht natürlich zu argumentieren, habe ich ja vorhin schon gesagt. Natürlich, es gibt schon eigentlich die Reform des Gesetzes, worüber sich gestritten wird, weil die einen sie wollen, die anderen eben nicht. Die FDP will es eben. Wo es heißt, wenn jetzt zum Beispiel der Verkehrssektor seine Ziele irgendwie überschreitet und der Energiesektor aber was einspart, dann kann man das sozusagen ausgleichen und am Ende ist alles summa summarum gleich null und die Ziele dann doch erreicht. Rechnerisch wäre das so nachvollziehbar, oder?
Ja klar, das ja, sicher. Es ist nicht nachvollziehbar, dass man an die Zeitungen durchsticht, dass man dann 55 Tage sein Auto in der Garage lassen muss, ne, wie gesagt, und in den Sommerferien, mitten in den Sommerferien wahrscheinlich, das ist ein bisschen weniger verständlich. Also das ist, glaube ich, das Problem momentan.
Nee, ich meine rechnerisch auch das Gesetz, ne, wie er das möchte. Also dass im Prinzip
dass man das kompensiert.
Diese Kompensation,
ja,
genau.
Das kann man auch, ja machen. Aber momentan, was in den Schlagzeilen ist, die in allen deutschen Zeitungen ist eben diese 55 Tage sowieso. Also diese Fahrverbote.
Ja, die Kompensation, das wollen ja die anderen wieder nicht, das wollen die Grünen nicht.
Ja.
Deswegen liegt das Gesetz sozusagen auf Eis und es ist alles so, wie es ist.
Ja.
Ja, man kann es mit ein bisschen Belustigung sich anschauen, wenn es nicht eigentlich auch so traurig wird. Aber wie Klimapolitik auch gehen kann, das hat ja in der Woche die Schweiz gezeigt, wo Schweizer Senioren einfach mal Klimaschutz per Gesetz eingeklagt haben, oder?
Ja, das war ein tolles Beispiel. Ich glaube, das ist ein unglaublich wichtiger Präzedenzfall, ne? Weil es geht ja darum, diese Seniorinnen haben beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, glaube ich, Recht gehabt, also
Recht bekommen, genau.
Das heißt, man hat anerkannt, dass die Schweiz zu wenig gemacht hat, um diese Seniorinnen, diese Frauen gegen die Erderwärmung zu schützen. Ja, das ist doch ein unglaublicher Präzedenzfall. Also ich finde, das ist sehr interessant.
Die Frage ist, was das jetzt wirklich in der Konsequenz heißt, ne?
Naja.
Und wer da alles vor Gericht gehen könnte, wenn das Schule macht.
Ja, erstens, ich meine, die Konsequenz ist natürlich, dass man sagt, die Schweiz hat erstmal die nationalen Ziele verfehlt,
ja.
Ne, um die Senioren zu schützen. Weil die Schweiz hat seinen Kontribut dazu geleistet, dass eben die 1,5 Grad Celsius nicht überstiegen ne, die überstiegen werden eben. Ja, das richtig. Ist eben ein negatives Kontribut und dieses negative Kontribut hat dieses Gericht gesagt, das muss man anerkennen, das hat Schaden angerichtet an diese Frauen. Das ist, ich finde es super interessant. Ich bin keine Juristin, aber ich glaube, dieses Urteil wird auch international Strahlkraft haben können. So lese ich zumindest in den Expertenkommentaren, die in diesen Tagen erschienen ist. Also zum ersten Mal wird ein menschenrechtlich begründeter Anspruch auf Klimaschutz gut geheißen. Und das ist, ich finde, das ist interessant.
Es ist in jedem Fall ein Thema, was uns weiter verfolgen wird und interessant wird, was das eine Konsequenz bedeuten wird, wenn noch alles vor Gericht zieht. Tonia Mastrobone neben Deutschlandfunk Kultur. Und es geht jetzt um den österreichischen Maler Gustav Klimt. Da wundert sich vielleicht mancher, wie wir jetzt zu dem kommen. Kurze Stichworte, Jugendstilkünstler, einer der berühmtesten Künstler seiner Zeit, seine Ausstellung aktuell immer noch, man kann es wirklich so sagen, so ein Happening, ne, Frau Mastroboni? Ja. Experten sagen, er ist einfach so, so ein Künstler, wo die Menschen keine Berührungsängste haben. Das finde ich interessant, weil Kunst ist tatsächlich immer so, wenn ich mal zu so Vernissagen eingeladen werde, wo ich denke so, ich verstehe vielleicht den Künstler nicht, aber bei Klimt ist es offensichtlich anders. Grund, warum wir über ihn sprechen, weil ein Bild von ihm jetzt demnächst versteigert wird, das jahrzehntelang als verschollen galt. Bildnis, Fräulein Lisa heißt es, zeigt eine junge Frau in strenger frontaler Haltung vor dem roten Hintergrund. Und das Gemälde stellt ein Mitglied der industriellen Familie Lisa dar, heißt es, die in der NS-Zeit wegen ihrer jüdischen Abstammung verfolgt worden ist. Darüber möchten Sie reden. Warum?
Weil ich habe mit Erika Jakubowicz geredet und sie hat mir gesagt, komm doch mal nach Wien und dann reden wir so ein bisschen über diesen Fall. Also worum geht's da? Januar, ein kleines Aktionshaus aus Wien kündigt an diesen Jahrhundertfund. Ne? Das Bild ist wiedergefunden worden nach einem Jahrhundert und irritiert und diese Ankündigung irritiert ein bisschen die Kunsthistoriker, weil dieses Aktionshaus behauptet, die Frau auf dem Bild sei nicht Margarete Lisa, wie man ein Jahrhundert lang geglaubt hat, sondern ihre Cousine Helene. Und man versteht nicht genau, wie die auf diesen Schluss kommen. Die Dokumente, die sie auch in ihrem Katalog aufzählen, sind ein bisschen dünn. Ich habe auch mit einem der größten Klimt-Experten der Welt gesprochen, mit dem Tobias Natter. Er hat mir gesagt, ich glaube immer noch, das ist Margarete, weil die Beweise für Margarete einfach zu stark sind und die für Helene zu schwach sind. Wir wissen auch nicht, warum diese Identität verändert wurde, wenn man so ein bisschen weiter denkt. Und vor allen Dingen, es gibt bestimmt natürlich ein Abkommen mit der Familie. Es ist alles natürlich in trockenen Tüchern. Und also am 24. April jetzt wird dieses Bild versteigert. Man spricht von 30, 50, vielleicht 70 Millionen Euro.
Wo ist das überhaupt hergekommen
jetzt? Eben, das ist das Problem. Der Einbringer ist anonym. Das ist nicht unüblich für so einen Fall. Ja, aber Erika Jakubowicz sagt auch, sie ist von dieser Restitutionskommission. Ist ganz wichtig. Also und sie sagt, warum können wir nicht eine ordentliche Provenienzforschung darüber machen? Warum recherchiert man nicht ein bisschen gründlicher, ne, über dieses Bild? An wen ist es gegangen? Wir wissen, die Familie Lisa wurde verfolgt während der Nazizeit. Und ich habe zum Beispiel ein Beweismittel gefunden, das ein bisschen widerspricht, also dem Auktionshaus widerspricht, weil die vermeintliche Besitzerin von diesem Bild, die Mutter von dieser Helene, also das sagt das Auktionshaus, das ist, denen ist das Bild gegangen. Die hat 1938, wie es so üblich war nach dem Hitler-Anschluss von Österreich, hat die ein Vermögenserklärung aufgeschrieben. Das ist ein absolut erschütterndes Dokument, wenn man sowas liest, weil natürlich eine jüdische Frau musste ganz genau aufzählen, alles, was sie hatte. Und sie zählt wirklich ganz minutiös auf Tassen, Teppiche, keine Ahnung. Ja, und auch natürlich sehr wertvolle Sachen, ne? Brillanten, Edelsteine, alles Mögliche. Mhm. Und in dieser Liste ist das Klimt-Bild nicht.
Aber das müsste ja doch jetzt eine Geschichte schon angestoßen haben, oder nicht? Wenn Sie schon angesprochen worden sind, dann möglicherweise andere auch, oder nicht?
Wir haben es auf Republika geschrieben. Danach bin ich natürlich angeschrieben worden von anderen Leuten, die ein Interesse an dieser Geschichte haben. Das Auktionshaus, wie gesagt, ist legal, ist es eigentlich abgesichert. Wahrscheinlich, weil es hat ein Abkommen gemacht mit den Erben. Aber die Historiker, die Kunsthistoriker sagen, es ist irritierend, dass Identität verändert wurde. Und wenn man sich um Restitution kümmert, dann hat man auch vielleicht das, also Erika Jakubowicz hat mir zum Beispiel gesagt, wir hatten schon mal einen peinlichen Fall in Österreich, das war der Apfelbaum von Klimt, der wurde an die falsche Familie zurückgegeben. Das heißt, wir sollten sowas verhindern und sollten einfach gründlich recherchieren. Hm.
Das heißt anderes. Heißt aber, dass die Gefahr ist, dass sozusagen die Geschichte jetzt aufploppt und mit der Versteigerung dann auch wieder verschwindet, wenn das Bild in anderen Besitz übergeht.
Ich meine, es ist sehr viel Geld. Ne? Wir wissen nicht, was danach passieren wird, aber wir wissen, danach wird es eben in Privatbesitz irgendwo landen wahrscheinlich. Wir wissen nicht, woher der Käufer kommen wird und so. Aber das Wichtige ist doch einfach, dass man müsste doch wissen, was für Passagen da geschehen sind in dieser verfolgten Familie. An wen ist das Bild in den 30er Jahren gegangen? Das ist doch die Frage.
Sie recherchieren die Geschichte weiter und beantworten die Frage vielleicht dann in einer der nächsten Sendungen.
Vielleicht.
Tonia Mastrobuoni, vielen Dank fürs Kommen heute.
Dankeschön.